China Hotpot News, der schnelle Überblick mit den besten Experten. Wir wollen heute kurz über das fünfte Gipfeltreffen von SOZ, Shanghai Organisation für Zusammenarbeit, in Tianjin sprechen. Das Gipfeltreffen startet heute am 31. August 2025 und wird noch bis morgen dauern. Wir haben Dr. Jürgen Meyer, China-Experten und Berater bei mir. Hallo Jürgen, danke für deine kurzfristige Zusage. Kannst du dich in Stichworte vorstellen und was sind deine Beratungsthemen? Wie lange bist du bereits in China? In welcher Stadt wohnst du zum Beispiel?
Guten Morgen, Xiaolong. Du bist ja so früh schon auf den Beinen in Deutschland. Ich melde mich hier aus Shanghai, wo ich seit 12 Jahren lebe. Wir haben hier noch den frühen Sonntagnachmittag. Da ist es etwas angenehmer zu starten. Ich bin hier in Shanghai seit den 12 Jahren als Interimsmanager tätig im Bereich Finanzen und mit dem Thema Risikomanagement. Diese Themen sind jetzt wichtig, weil die Wirtschaft hier ja nicht so richtig in Schwung kommt nach der Covid-Krise.
Du hast ein Buch neulich geschrieben, Risikomanagement von China-Geschäft. Und warum müssen deutsche Mittelständler mit den Risiken sich jetzt aktuell beschäftigen?
Ja, zusammen mit Kollegen, unter anderem Rainer Burkhardt, der ja auch hier in diesem Podcast mit zu Wort kommt, haben wir ein Buch zum Thema Risikomanagement für das Business in China verfasst. Das Buch ist geschrieben, aber es ist noch nicht auf dem Ladentisch verfügbar. Der Springer Verlag braucht ein bisschen Zeit, um das zu produzieren. Also da müsst ihr in Deutschland noch ein bisschen drauf warten. Sorry for that. Die Perspektive des Buches ist ganz klar die des Unternehmens. Es geht uns nicht darum, die Perspektive der Volkswirtschaftler, der Politiker einzunehmen, sondern die Frage zu beantworten, wie müssen Unternehmensführer auf die Situation in China reagieren, wenn sich hier was ändert und wie sehen die zukünftigen Szenarien aus, in denen sie reagieren müssen. Das De-Risking ist ja ein Stichwort, was die EU gegeben hat. Und das ist nur ein Thema davon, noch nicht mal das größte und wichtigste. Die deutsche Wirtschaft hat das ja auch nicht wirklich aufgegriffen. Von De-Risking können wir ja im Augenblick noch gar nicht reden.
Ja, und du hast gerade gesagt, in deinem Buch beschäftigst du mehr mit dem Thema Risikomanagement vom sozusagen BWL-Umfang. Aber dennoch beschäftigst du sicherlich auch mit der Geopolitik. Was ist aktuell die Situation für dich? Welche neue Entwicklung siehst du in der globalen Geopolitik und welche Einflussnahme gibt es auf das Thema Risikomanagement für Unternehmen?
Ja, die geopolitische Situation ist natürlich ein wesentlicher Rahmenfaktor für die Beurteilung der Aktivitäten im Unternehmen und stellt auch einen Risikofaktor dar, weil das, was China und was die chinesische Parteiführung im Munde führt, doch damit verbunden sein könnte, dass die Wirtschaft ganz schön in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Wie auch immer ein geopolitisches Thema hier im südpazifischen Meer dann greift, ist eine offene Frage. Aber an der Stelle haben wir Szenarien aufgestellt, die diese Möglichkeiten in der Zukunft mit abdecken und wie darauf zu reagieren ist.
Also ich bin, oder mir ist ganz aufgefallen, dass in diesem Jahr 2025 der Donald Trump China nämlich Show gestohlen hat, nämlich in deutschen öffentlichen Medien wird wenig über China berichtet, mehr über USA. Und jetzt kommt das SOZ-Gipfeltreffen. Und welche Einflussnahme kann das Gipfeltreffen von SOZ für die deutschen Mittelständler bringen?
Also diese Shanghai Organisation für Zusammenarbeit oder Shanghai Cooperation Organization, die haben ja einen ganz anderen Ursprung als die Wirtschaft. Im Grunde genommen sollte das die Fortführung der Beziehungen zwischen China und der alten Sowjetunion sein, die sich dann in den 90er Jahren aufgelöst haben und die Gesamtheit der Staaten, die früher zur Sowjetunion gehört haben, die sind dann erstmal in die SOZ mit eingeflossen. Mittlerweile ist das sehr viel größer geworden. Indien ist vor allen Dingen mit dabei, auch wenn Indien im Logo der Organisation noch nicht mit zu sehen ist. Da sind die Gründerstaaten nur mit drin. Wirtschaft ist nicht das zentrale Thema der SOZ. Das wird natürlich mit abgehandelt, aber es gibt mehr weltpolitische Themen. Multilateralismus, das ist das, was sich die SOZ auf die Fahne geschrieben hat. Die wirtschaftliche Situation ist auch sehr unterschiedlich für China, für Indien, für andere Länder. Und da, glaube ich, wird hier in China die gegenwärtige Situation, wie sie sich durch die Inflation seit 1,5 Jahren darstellt, oder 2 Jahren besser gesagt darstellt, auch ein eigenes Thema haben, wozu das Meeting in Tianjin heute und morgen gar nicht viel beitragen kann.
Vielleicht noch eine spontane Frage hierzu noch. Ich meine, in 2, 3 Tagen, am 3. September, da wird es noch eine Militärparade geben zum 80. Siegestag China in der Zweiten Weltkrieg gegenüber Japan. Und da werden auch viele Länder mit dabei sein, 20 Länder. Viele Länder sind genau die Länder, die jetzt auch im SOZ-Gipfel vertreten sind. Ist das vielleicht ein bisschen zu viel, das Gute, dass China wieder so ein bisschen sich selber als eine mögliche Gefahr für den Westen darstellt? Was glaubst du, was danach für eine Pressemeldung gegenüber China geben könnte?
Also ich glaube, eine Gefahr für den Westen will China gar nicht sein. China will selber stark sein, aber nicht unbedingt eine Gefahr für den Westen darstellen, denn sie sind ja auf den Export angewiesen und zwar erheblich angewiesen. Und da können sie sich nicht mit dem Westen als Ganzes überwerfen. Die Lehre, die wir aus den letzten Jahren doch gezogen haben, ist, es reicht nicht, denn dass Länder wirtschaftlich stark sind, sie müssen auch militärisch stark sein. Die USA und China, für die gilt das ganz klar. Indien ist dort anders aufgestellt, die Europäische Union mal erst recht. Und in Deutschland haben wir erkannt, auch wenn es nicht von allen akzeptiert wird, dass eine militärische Stärke einfach notwendig ist, um auch in der Weltpolitik wirtschaftlich mitzuspielen. Und von der Seite her ist die Militärparade am Mittwoch dann eine andere Dimension, um für China Stärke auf dem Weltgeschehen zu zeigen.
Ja, vielen Dank für deine Meinung bis jetzt. Und zum Schluss, am 18. September veranstalte ich ein Webinar mit dem Titel Schlank, stark, strategisch. So passen Sie Ihr China-Geschäft an den Markt an. Was fällt dir zu dem Thema als erstes ein?
Es ist gut, dass du mit dem Thema die Perspektive und die Fragen aus den Unternehmen aufgreifst. Und es ist in der Tat wichtig, die Risking ist ja nur ein kleiner Teilaspekt von den verschiedenen Fragen, die die Geschäfte hier in China beschreiben. Strategische Fragen sind wichtig. Es geht um eine Diversifizierung auf dem Lieferantenmarkt, aber auch um ein Fortschreiben der innovativen Produkte, die jedes Unternehmen anbietet. Und von der Seite her ist das Thema genau richtig, jetzt mit anzuschauen und zu diskutieren, denn da müssen die deutschen Unternehmen ihre Arbeit leisten, um hier in China wirklich zukunftsträchtig zu sein.
Danke dir, Jürgen, für deine Zeit und wünsche dir einen schönen Sonntag und hoffentlich sprechen wir bald wieder live.
Danke dir auch, ein schönes Wochenende in Deutschland.
Ich habe Rainer Burkhardt, deutscher Anwalt in Shanghai bei mir. Hallo Rainer, danke für deine kurzfristige Zusage. Kannst du ihn stichwortlich und deine Kanzlei kurz vorstellen?
Gerne, lieber Schörling. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Spannendes Thema. Mein Name ist Rainer Burkhardt, bin deutscher Anwalt, arbeite und lebe aber seit 28 Jahren in China, 6 Jahre davon in Peking, die letzten Jahre hier in Shanghai. Wir sind eine chinesische Kanzlei, die aber fast ausschließlich den deutschsprachigen Mittelstand bei allen Investitionen hier in China vor Ort vertritt und repräsentiert.
Wir wollen heute über SOZ sprechen. Das ist unter anderem auch über Risiko und Chance, die daraus ergeben. Und du hast ja auch neulich sogar ein Buch über Risikomanagement mitgeschrieben, mit Jürgen Meyer zusammen, der ja heute auch unser Experte war. Und welche Einflussnahme hat die Risking-Strategie der letzten deutschen Regierung auf das China-Business der deutschen Mittelständler?
Also am Anfang, und man hat ja zum ersten Mal 2021 vom De-Risking gesprochen. Das hat sich dann bis 2023 verstärkt. Am Anfang eher zögerlich und widerwillig, würde ich sagen. Es war ein politisches Thema. Es war zunächst mal ein Thema in den deutschen Medien beziehungsweise der deutschen Regierung. Ehe Frau von der Leyen dann im März 2023 das auf EU-Ebene gehoben hat und das BMWK mit den China-Leitlinien sozusagen im Juli 2023 in Richtlinien gegossen hat. Der deutsche Mittelstand hat das zur Kenntnis genommen. Wir hier vor Ort als Anwälte, die den deutschen Mittelstand betreuen, haben das weniger wahrgenommen, dass es da Reaktionen gab. Es gab konkret nach 23 weniger neue Investments. Es gab eine Vertiefung von bestehenden Investments beziehungsweise auch eine Anpassung von bestehenden Investments, insbesondere natürlich von Strategien, Produktpaletten, Produktportfolios. Warum? Wir wissen alle, dass der Markt umkämpft ist und dass der Wettbewerb in China stärker geworden ist. Da würde ich eher sagen, dass das wirtschaftliche Gründe waren für die Reaktion.
Ja, die China-Strategie von deutscher Regierung war von 23. Ich denke, die Grundlage der Informationssammlung war natürlich vorher schon getan. Und euer Buch kommt in diesem Jahr raus. Das heißt, die ganzen Faktenlage habt ihr 24, 25 gesammelt. Aber wir sind jetzt Mitte, Ende 2025. Die Welt dreht ja wirklich sehr schnell. Und es gibt viele neue Ereignisse. Und welche aktuelle weltpolitische Events und welche Einflussnahme ergeben sich daraus für die deutsche KMU?
Ja, die Shalom, die überschlagen sich förmlich. Wir haben deswegen jetzt auch als Kanzlei ein neues Produkt, unser China Risk Update, wo wir versuchen, monatlich unsere Mandanten in einem 1:1-Gespräch über die neuen Entwicklungen nicht nur wirtschaftlich, sondern politisch, gesellschaftlich, technisch auf dem Laufenden zu halten, weil genau wie du sagst, es gibt mannigfache Risiken und die sollten Unternehmen kennen. Ja, ganz konkret war das natürlich der Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022, der ja, augenöffnend war. Es gab vorher auch schon Zeichen, nämlich, ich nenne das mal den wirtschaftlichen Boykott. Es war kein Boykott, aber es kam dem sehr nahe, Chinas in Bezug auf Litauen, nachdem Litauen sich ja, sehr freundlich gegenüber Taiwan aufgestellt hatte in 2021, 2022. Und natürlich nach der ganzen Covid-Pandemie und den da schon vorherrschenden Störungen im Logistikbereich kamen natürlich noch die Houthi-Angriffe erstmals im November 2023 dazu. Und ich glaube, das hat tatsächlich dann viele Unternehmer dazu gebracht, ihre Lieferketten zu überdenken, also Stichwort Lieferkettenresilienz, drüber nachzudenken, wie stelle ich mich auf, um meine Vorprodukte, Rohmaterialien, aber dann eben auch die Fertigprodukte dahin zu bekommen, wo ich sie haben möchte in der entsprechenden Zeit. Und nicht zuletzt natürlich auch unser Präsident Trump in USA, der hat letzten Endes ja schon in der ersten Periode im Juni 2018 hat er zum ersten Mal von den Zöllen gesprochen, die er verhängen will. Aber tatsächlich hat das natürlich in 2024 Fahrt aufgenommen und die Reaktion des deutschen Mittelstands war hier in China oder aus der chinesischen Perspektive nicht aus China wegzugehen, aber jetzt eine China-Plus-1-Strategie zu fahren. Das heißt also, wir haben gesehen, unsere Kanzlei Burkhardt und Partner ist Gründungsmitglied von der Allianz Deutsche Wirtschaftsanwälte in Asien. Wir sind mit deutschsprachigen Anwälten in den wirtschaftlich wichtigsten 11 asiatischen Ländern vertreten. Und ich konnte genau sehen, wie unsere Mandanten bei meinen Kollegen in Malaysia, in Indonesien, in Thailand, in Vietnam geprüft haben, inwieweit Investitionen dort sich rentieren, einmal um unabhängiger zu werden von China, denn man weiß ja nicht, wie viele Zölle am Ende des Jahres die USA gegen China verhängt, beziehungsweise Trump gegen China verhängt. Ich persönlich übrigens bin da ganz positiv. Ich glaube, dass die beiden Länder, dass Trump und Xi am Ende des Jahres zu einem einigermaßen vernünftigen Deal kommen werden, wie der Herr Trump das immer so schön sagt. Also sprich irgendwo im Bereich 15-20%. Aber nichtsdestotrotz, die Unternehmer müssen natürlich sich vorbereiten für das Worst-Case-Szenario, also sprich 200%. Die Chinesen haben das übrigens schon gemacht. Die chinesischen Unternehmer produzieren schon in verschiedenen anderen asiatischen Ländern, was eben zu diesen hohen Zöllen unter anderem für Vietnam geführt hat. Trump will sozusagen das Loch stopfen, durch das die chinesischen Unternehmer versuchen, ihre Waren weiterhin in die USA zu exportieren. Aber nochmal, also letzten Endes China plus eins Strategie, auch natürlich geprägt durch den Versuch, die beiden Märkte unabhängig bedienen zu können. Also sprich den US-amerikanischen oder den amerikanischen Markt und den chinesischen beziehungsweise asiatischen Markt. Man versucht sich so aufzustellen, dass man in beide Richtungen sozusagen aus Deutschland, aus Europa heraus, in China, in USA beide Märkte bedienen kann, auch wenn das Zollkarussell sich weiter drehen sollte.
Ja, der Präsident Trump hat ohne Frage im Moment die Schlagzeilen der deutschen Medien dominiert und vielleicht mit Gipfeltreffen SOZ kommt China jetzt auch ein bisschen zum Vorschein. Und welche Einflussnahme kann das Gipfeltreffen der SOZ für die deutsche Mittelständler bringen?
Ja, also zunächst ganz kurz, ich glaube, Trump hat unterschätzt, welche Wirkung seine Zölle, also welche verstärkende Wirkung seine Zölle auf die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit haben können. Das werden wir heute und morgen sehen. Vielleicht können wir im Laufe der nächsten Woche noch einen Folge-Podcast machen und uns dann über die Ergebnisse unterhalten. Ich finde den, oder wir beobachten den SOZ genau, nicht nur, weil er bei uns hier in China stattfindet, nicht nur, weil so viele Staatschefs zahlreich erscheinen werden, sondern für mich ist das interessanteste Thema die mögliche Annäherung zwischen China und Indien. China und Indien versuchen sich ja schon die letzten 50 Jahre nach einem Krieg anzunähern mit einer Hoch- und Runterbewegung. Vor 2 Jahren war es, glaube ich, gab es wieder einen schlimmen Zwischenfall an der Demarkationslinie, wo mehrere indische Soldaten zu Tode kamen. Seitdem wurden unter anderem auch die kommerziellen Flüge zwischen Indien und China ausgesetzt. Also wir waren wieder auf einem Tiefpunkt angelangt und jetzt hat aber die Diplomatie in den letzten Monaten enorm an Fahrt aufgenommen. Die beiden Außenminister haben sich getroffen, um das Treffen von Xi und Modi jetzt, also heute und morgen in Tianjin vorzubereiten. Und je nachdem, ob sich diese Annäherung weiter vollzieht und in welcher Geschwindigkeit und in welcher Intensität sich diese Annäherung vollzieht, kann das durchaus auch einen enormen Einfluss auf den deutschen Mittelstand beziehungsweise die in China tätigen deutschen Mittelständler haben. Warum? Ich habe es gerade gesagt, China plus eins. Und ich habe bei China plus eins sträflicherweise Indien nicht erwähnt, denn Indien ist natürlich ein ganz wichtiger Partner. Ich sag's mal, der Westen versucht, Indien für sich zu vereinnahmen. Indien lässt das aber nicht zu mit seiner multipolaren Politik. Man will sich keinen Zwängen aussetzen, was sich jetzt wieder zeigt, eben in der Annäherung an China, aber auch in dem relativ guten Verhältnis gegenüber Russland. Und sollte sich diese Annäherung tatsächlich so vollziehen, wie manche Experten das erwarten, dann könnte das dazu führen, dass das alternde und schrumpfende China von der wachsenden jungen Bevölkerung Indiens, die sich zunutze macht, Indien wiederum auf die gute Infrastruktur und die technologische Überlegenheit zumindest mal in einigen Gebieten Chinas zurückgreifen kann. Also da wäre tatsächlich eine sogenannte Win-Win-Situation auf beiden Seiten, Indien-China, wäre möglich. So, und jetzt besteht die Möglichkeit für die deutschen Mittelständler, dass man von dieser Annäherung profitiert, indem man gegebenenfalls schon bestehende Produktion in Indien und in China, dass man die Synergien hebt von beiden Standorten, was in der Vergangenheit aufgrund der Trennung schwierig war. Oder, und das ist sozusagen das Worst-Case-Szenario, dass die beiden Giganten, der Drache und der Elefant, sich verbünden und uns, also sprich dem deutschen Mittelstand oder der deutschen Industrie, das Leben noch schwieriger machen, als es eh schon ist. Also wie gesagt, der deutsche Mittelstand hat im Moment auch aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation in China nichts zu lachen. Und wenn dann noch ein weiterer Druck durch die Annäherung Indien und China hinzukommt, wäre das, glaube ich, fatal.
Ja, ich hoffe auch, dass es die SOZ keine Blockbildung sozusagen formiert, sondern eher zur Gespräch fördert oder motiviert, zur Kooperation motiviert. Und wir werden sehen, wie das Treffen jetzt verlaufen wird. Und am 16. Oktober veranstalte ich ein Webinar mit dem Titel China Sourcing, kein Privileg der Großen, so erschließen Mittelständler die Einkaufsvorteile Asiens. Was fällt dir zu dem Thema als erstes ein?
Naja, also zwei Stichworte oder Stichwörter. China ist weiterhin als Sourcing-Land unabdingbar. Das ist gar keine Frage. Ich habe bei einem meiner Investments in ein KI-gestütztes Sourcing-Unternehmen gelernt, was es alles in China in guter Qualität zu guten Preisen, also zu wirtschaftlich attraktiven Preisen, noch mal mehr aufgrund des Preiskampfs, der ja in vielen Sektoren im Moment vorherrscht, zu sourcen gibt. Ich glaube, kein anderes Land der Welt kann das im Moment leisten. Aber China ist schwierig, also sowohl im Praktischen als auch im Rechtlichen. Also wir als Anwälte sehen immer wieder, dass deutsche Unternehmen, die in China sourcen oder gesourced haben, auf uns zukommen, weil die Verträge, wenn es sie dann überhaupt gibt, die Absprachen, sage ich jetzt mal, so oder nicht so, wie sie ursprünglich geplant waren, eingehalten werden. Und hier sollte man sich auf jeden Fall vorher beraten lassen, um dem viel oder aus dem vielfältigen und guten Sourcing-Angebot Chinas eben auch das Richtige oder das Beste herausholen zu können.
Ja, danke dir für deine Zeit, sehr spontane Zusage und wünsche dir einen schönen Sonntag. Grüße nach Shanghai.
Lieber Xiaolong, ich danke dir. Grüße nach Hannover.
Heute haben wir Dr. Chen Qi bei uns, COO von der Firma Vago aus Deutschland, aber Standort Tianjin. Hallo Xi, danke für deine kurzfristige Zusage. Kannst du dich in Stichwort vorstellen, für welche Firma arbeitest, habe ich schon gesagt, aber in welcher Stadt bist du gerade, habe ich auch gesagt, aber was für Aufgabe du hast und so weiter, das wäre super.
Ja, hallo Xiaolong, schön wieder von dir zu hören. Ich freue mich, dass heute als Gast zu sein. Ich befinde mich momentan in Beijing, bin im August von Shanghai nach Beijing umgezogen, dass ich jetzt mit meiner dritten Entsendungszeit in China anfangen habe. Und ich arbeite momentan für die Firma Vago als CEO für Vago in China in Tianjin. Ja, ja, wie viele wissen, Vago ist auch eine typische Familie geführt, deutsche Unternehmen, aber auch seit sehr langer Zeit auf dem Weg zur internationalen Expansion. Wir sind vor 27 Jahren nach China gekommen. Momentan beschäftigen wir 1.100 Mitarbeiter in Tianjin, genau gesagt in der Standort Wuching. Dort produzieren wir die Stecke und federbasierte Stecke für die Gebäudetechnik, Hochgeschwindigkeitszüge und aber auch für die Lichttechnik.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute mit jemandem sprechen kann, der eine Fabrik hat, genau in der Stadt Tianjin. Nach 27 Jahren China, wie läuft aktuell das Geschäft für Vago China?
Wir sind noch zufrieden, obwohl dieses Wachstum, wie schon wir in der List vor ein paar Jahren, Double-Digit-Wachstum nicht gegeben ist. Wir wissen alle, dass die goldene Zeit für die deutschen Unternehmen in China ist eindeutig vorbei. Wir müssen jetzt auch damit leben, in diesem New Normal. Da Vago Marktführer in dem Bereich Infrastruktur, so Produkte in der Infrastruktur eingesetzt wird, zum Beispiel Hochgeschwindigkeitszüge, also Aufzüge, Lichttechnik, da sind wir natürlich auch von diesem Slowdown in der Immobilienindustrie stark betroffen. Aber was gut ist, haben wir gesehen, weil die Vago-Produkt, die Vago-Stecke, eine Vago-Klemme, sagt man so, das sind so Produkte, die sehr bekannt für Zuverlässigkeit und Sicherheit. Da hatten auch jetzt, man sieht vor, sehr viele chinesische Privatkunden haben auch Interesse, ne? Gerade mit dieser Vago-Klemmstecke selber so do it by yourself oder so DIY, dass die unser Produkt in ihrer Wohnung einsetzen können.
Ja, das ist ja Ähnlich wie in Deutschland, wenn die Wirtschaft ein bisschen schwächelt, boomt das Geschäft für Baumarkt. Und von
Genau.
dieser SOZ-Thema, ihr seid in Tianjin, hast du hautnah schon erlebt, dass SOZ bei euch stattfindet? Wie erlebt man das?
Ja, weil ich das mal so ein bisschen, ja, was der so direkt Impact für uns ist, so die chinesische Regierung hat eine sehr hohe Sicherheitsmaßnahme während dieser Zeit, wann SOC-Treffen Tianjin stattfindet, eingeführt, dass die komplette Innenstadt von Tianjin in den nächsten 2 bis 3 Tagen sehr gut, ja, kann man sagen, auch ein bisschen gekapselt, ne? Und viele unserer Mitarbeiter müssen jetzt in den nächsten 1, 2 Tagen Homeoffice nehmen. Aber dadurch, dass unser Werk in Wuxing ist, der ist ungefähr zwischen Beijing und Tianjin Innenstadt, können wir problemlos auch unsere Produktion weit laufen lassen.
In diesem Land treffen sich ja über 20 Länder zu dem Gipfeltreffen, und zu Standard-SOZ-Organisationen zählen mittlerweile nicht nur die ehemalige Sowjetunion-Länder, sondern auch Südostasien, aber auch Indien. Und wie wichtig oder welche Rolle spielen diese Länder für deutsche Mittelständler?
Ja, vor meiner Zeit bei Wago habe ich fast 4,5 Jahre als Geschäftsführer für eine deutsche Landmaschinenhersteller gearbeitet. Und das ist auch ein Familienunternehmen, gehört einer der größten Landmaschinenhersteller in Europa. Traditionell ist die Russland und Zentralasien, ehemalige Sowjetunion-Länder, wichtiger Absatzmarkt für die Landmaschinen. Nachdem dieser Invasionskrieg von Russland gegen Ukraine das begonnen hat, können wir, so wie viele unserer deutschen Unternehmen, nicht mehr in Russland produzieren. Aber wir haben sehr schnell eine ja, sagen wir so, Ersatzproduktionsstandort gefunden, nämlich China. Wir benutzen China als einen Produktionsstandort. Weiterhin können wir unser Produkt nach Zentralasien beliefern. Und ja, von meiner ehemaligen Arbeitgeber, da wurde auch steht ja auch in Nachricht, dass man auch viel in Usbekistan, Kasachstan und Tadschikistan auch investiert hat. Und da hat auch seit Jahren, eigentlich schon seit ein paar Jahren, sogenannte Technologietransfer stattgefunden. Das heißt, wir unterstützen aus China auch so unseren sehr etablierten, sehr reifen Standort. Wir beliefern Teile und als SKD-Teile zu dem neuen Werk. Und wir unterstützen auch unsere Kollegen dort, um Fertigungstiefe Schritt für Schritt, ne, weil die haben auch Local Content Anforderungen für die Investition in das lokale Werk zu unterstützen. Bei Wago, ne, da steht auch in Nachrichten, Wago hat auch in Indien ein sehr großes Werk. Und seit Jahren haben wir auch eine sehr enge Kooperation mit unserem Standort in China, zwischen China und Indien. Und wir unterstützen unsere Kollegen im Werkzeugbau und aber auch in verschiedenen, ja, Vorrichtungen, dass wir auch die Kollegen bestimmte Teile auch benutzen. China nicht nur als eine sehr wichtige Sourcing-Standort, aber auch Technologietransfer nach Indien.
Ja, das heißt, wenn deutsche Unternehmen in den SOZ-Ländern selber aktiv ist, wenn die SOZ-Organisation sozusagen die Kooperation innerhalb von dieser Organisation enger wird, dann wird auch ein Vorteil sein für deutsche Mittelständler. Und jetzt in 25, heute ist ja 31.8., morgen der zweite Tag von dem Gipfeltreffen. Was erwartest du aus dem zwei Gipfeltreffen an Ergebnisse, was vielleicht für Mittelständler aus Deutschland von Bedeutung ist?
Oh, ja, das ist eine gute Frage, ne? Ich denke, so wirtschaftlich gesehen, da ist China eigentlich mit solchen Ländern in SOC, sowohl die zentralasiatischen Länder, aber auch Russland, Indien und Also Pakistan sehr gut vernetzt und ich erwarte, dass an der Stelle dadurch, dass diese Logistik und auch Transport von China nach Usbekistan, Tadschikistan oder so nach auch nach Indien, ne, in der letzten Zeit sehr gut Infrastruktur und sehr gut Schienenverkehr und aber auch Autobahn aufgebaut wird. Ich erwarte an der Stelle, dass gerade so als deutsche Unternehmen in China können wir auch diese Initiative One Belt, One Road gut nutzen, ne, die gute aufgebaute Infrastrukturen nutzen und China als eine Manufacturing Hub, aber auch als eine Sourcing Hub, gerade für den Aufbau und Standort, neue Standort in solche Länder unterstützen.
Ja, danke für deine Info. Zuletzt habe ich noch eine Frage. Am 18. September veranstalte ich ein Webinar mit dem Titel Schlank, stark, strategisch. So passen Sie Ihr China-Geschäft an dem Webinar an. Zum Beispiel auch der ehemalige Vorstandssprecher und CTO von Weidmüller, Herr Bibelhausen, ist auch mit dabei als Experte. Was fällt dir persönlich zu dem Thema als erstes ein?
Ja, ich denke, das sind sehr wichtige Themen, dass wir jede deutsche Unternehmen in China gleich uns mal beschäftigen müssen. Und wir haben gesehen, dass gerade in der Covid-Zeit, dass unsere chinesische Wettbewerber deutlich schneller ihre Marktanteile aufgebaut hat und auch von der Technologieseite haben dieses Abstand zu den deutschen Unternehmen deutlich verringert. Und das ist genau die Strategie von WACO in China. Wir wollen die schnellste Multinational Company in China sein. Das heißt, wir müssen auch deutlich schneller unser Prozess in China gestalten, unser Innovationszyklus in China, sag mal so, kürzen, ne? Und dass wir auch China nicht nur als eine Manufacturing Hub, aber auch in Zukunft als eine Innovationshub benutzen.
Ja, danke dir für deine Zeit und für die kurzfristige Zusage. Ich wünsche dir einen schönen restlichen Sonntagabend und vor allem, wenn du morgen nach Deutschland fliegst, einen guten Flug und viel Erfolg in Deutschland.
Vielen Dank. Dir auch einen schönen Sonntag.